Herzlich willkommen zum inzwischen schon dritten Podcast des Top-Magazins Dresden-Ostsachsen, der da heißt Topcast. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich bin Redakteur beim Top-Magazin Dresden-Ostsachsen und treffe mich regelmäßig im Rahmen dieses Podcasts mit interessanten Persönlichkeiten aus Dresden und Umgebung. Diesmal bin ich zur Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden gegangen, um Professorin Katrin Salchert zu interviewen, die seit 1. April die neue Rektorin an Dresdens zweitgrößter Hochschule ist. Wir sprachen gemeinsam über ihre Pläne für ihre Rektorenschaft an der Hochschule, über die Corona-bedingten Änderungen im normalen Hochschulbetrieb und über den Stellenwert, den die Hochschule für Technik und Wirtschaft in der sächsischen Universitätslandschaft innehat. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns darüber, wenn Sie ihn abonnieren. Sie finden ihn auf allen gängigen Plattformen, auf Spotify, auf Apple Podcast und auf unserer Website top-magazin-dresden.de. Viel Freude nun mit unserem Gespräch. Ich sitze hier im Büro von Professorin Katrin Salchert, der neuen Rektorin der HTW in Dresden. Herzlich willkommen in Dresden. Haben Sie sich schon eingelebt?
Ja, das mit dem Einleben war gar nicht so schwierig, weil ich bin ja schon einige Jahre in Dresden, habe meinen Wohnsitz hier und insofern musste ich mich an der HTW einleben, aber nicht in der Stadt an sich.
Und funktioniert das gut? Haben Sie die Kollegen kennengelernt, sich in den Arbeitsrhythmus einbegeben?
Ja, ich bin ja unter etwas schwierigen Bedingungen gestartet. 1. April, sozusagen Höhepunkt der Corona-Krise. Die HTW Dresden, das vorherige Rektorat, hatte schon gut vorgearbeitet und im Krisenstab bestimmte Maßnahmen beschlossen, die letztendlich dazu führten, ja, dass wir keine Studierenden an der Hochschule hatten, dass viele der Kollegen sich im Homeoffice befunden haben, dass wir ja im Prinzip in allen Gremiensitzungen auf Videokonferenzen umsteigen mussten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich viele Kollegen, die ich vorher schon kennenlernen durfte, indem ich also auch schon das eine oder andere Mal an der Hochschule war, seitdem gar nicht persönlich wirklich gesehen habe. Aber wir sind jetzt dabei, die Hochschule ein Stück weit zu öffnen. Und ich gehe davon aus, dass ich jetzt auch mehr Präsenztermine auch mit den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort wahrnehmen werden dürfe.
Okay, also Stück für Stück wird es einen Öffnungsprozess geben. Was sind da die wesentlichen Schritte und wie sieht es aus fürs nächste Semester? Kann man schon Prognosen abgeben?
Es ist so, dass wir tatsächlich am Anfang, also Mitte März bis Ende April, tatsächlich nur Online-Lehre für unsere Studierenden angeboten haben. Wir haben dann mit Anfang Mai begonnen, einen Online-Modus mit Präsenzmöglichkeiten aufzusetzen, das heißt also die Möglichkeit zu geben, unter bestimmten Voraussetzungen auch Praktika an der Hochschule stattfinden zu lassen. Das ist natürlich für einige Studienrichtungen ganz essentiell, damit die Studierenden letztendlich auch in diesem Semester zu einem erfolgreichen Studienabschluss kommen. In diesem Modus befinden wir uns also nach wie vor. Wir sind gerade dabei, auch die Prüfungen des Sommersemesters zu planen. Wir haben einige Festlegungen getroffen, die es unseren Studierenden auch erleichtern sollen, die ja, Prüfungen des Sommersemesters A überhaupt abzulegen und B auch die Möglichkeit zu haben, sich also auch Ergebnisse nicht anerkennen lassen zu müssen, sodass es also hier mehr Möglichkeiten für die Studierenden gibt. Wir haben den Prüfungszeitraum erweitert und das sind natürlich Randbedingungen, an denen kommen wir auch nicht vorbei, weil wir natürlich auch räumlich begrenzt sind. Große Studierendenzahlen mit den gegebenen, unter den gegebenen Bedingungen der Abstandsrestriktionen und so weiter, die können wir natürlich dann also nur administrieren, wenn wir die Zeiträume dann entsprechend auch ausdehnen. Mhm. Ja, zum Wintersemester, hier gibt es natürlich Absprachen auch zwischen den sächsischen Hochschulen an sich, gemeinsam mit dem Sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Und da sieht es jetzt schon danach aus, dass wir auch hier weiterhin überwiegend in der Online-Lehre tätig sein werden. Man geht ja davon aus, dass im Herbst nochmal doch eine zweite Welle kommt und Auch wenn nicht, haben wir ja alle noch keine Sicherheit für die Gesundheit, für uns selbst und für unsere Mitmenschen, einfach aufgrund der Tatsache, es gibt momentan noch keine Impfung. Und vor diesem Hintergrund werden also die Abstandsgebote auch bei uns an der Hochschule weiterhin dann wohl auch ab Oktober gelten müssen.
Da ist es natürlich umso wichtiger, dass es hier eine funktionierende digitale Infrastruktur gibt an der Hochschule, beziehungsweise viele Veranstaltungen werden ja wahrscheinlich auch auf Selbstorganisation der Lehrenden hinaus betrieben werden. Wie schätzen Sie das ein, was hier die Digitalisierung am Standort betrifft?
Ja, da sind wir natürlich seit Mitte März einen ganz gehörigen Schritt vorangekommen. Einfach auch aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen. Die Lehre konnte eben jetzt wirklich nur noch über Laptop, über Videokonferenzsysteme, ja, auch über andere Formate, die sich die Lehrenden dann ja auch selbst überlegt haben, die sie entwickelt haben. Jeder einzelne Lehrende war hier also sehr stark gefordert. Wir müssen natürlich dazu sagen, auch der Stand unserer Lehrenden zum Thema Digitalisierung war im März oder Anfang März sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die haben das schon sehr intensiv betrieben. Für andere war das zum Teil Neuland und die mussten sich alle darauf einstellen. Dann stand natürlich die Frage, mit welchen Videokonferenzsystemen kann man hier arbeiten, welche arbeiten datenschutzkonform und so weiter und so fort. Und das waren auch die Kapazitäten, die überhaupt zur Verfügung standen. Auch die waren natürlich schwierig zu bewerkstelligen gewesen. Da sind wir jetzt in den letzten Wochen also enorm weitergekommen. Und dieses Wissen, also diese Lernkurve, die wir jetzt hier an der Hochschule durchschritten haben, die ist natürlich schon enorm. Und wir müssen also dieses neu hinzugekommene Wissen jetzt natürlich auch erstmal für uns auswerten. Wir müssen sehen, mit welchen Formaten lässt sich Online-Lehre vielleicht besonders gut gestalten. Wir haben über unsere Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, die hat also verschiedene Lehrende auch mal begleitet, hat geschaut, wie organisieren die ihre Online-Lehre, wie gestalten Sie das von zu Hause aus? Man muss natürlich immer dazu sagen, auch unsere Lehrenden sind den Restriktionen unterworfen. Die haben zum Teil ihre Kinder zu Hause gehabt, die mussten sie dort beschulen und betreuen, mussten jetzt plötzlich von einer Präsenzvorlesung, die vielleicht noch an der Tafel stattgefunden hat, plötzlich auf ein Online-Format umstellen. Und das hat auch einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Und das finde ich, das sollte man auch mal honorieren und möchte vielleicht auch das Format hier nutzen, um also da auch einen ganz großen Dank an alle auszusprechen.
Man kann es ja durchaus so interpretieren, dass es wie ein Innovationsmotor ist, diese Corona-bedingten Transformation, die man hier machen muss. Das ist auch was, was Sie sich für Ihre Amtszeit auf die Fahnen geschrieben haben, dass die HTW als Innovationsmotor für Digitalisierung ein Gepräge erfährt. Welche Schritte sind denn dazu notwendig, jetzt mal abgesehen von Online-Vorlesungen?
Ja, Digitalisierung ist ja etwas, was gerade die gesamte Gesellschaft betrifft. Und ich bin durchaus der Meinung, dass das Thema natürlich dann auch entsprechend an einer Hochschule verankert werden muss. Wie es in der Lehre funktionieren kann, haben wir jetzt gesehen. Das bedeutet aber eben nicht nur, dass, ich sag mal, der Lehrende und die Studierenden dann zu Hause sitzen und sich gegenseitig hier vielleicht etwas erzählen, sondern das bedeutet natürlich auch, bestimmte räumliche Voraussetzungen zum Beispiel hier im Gebäude zu schaffen, um also hier besondere Lehrformate auch perspektivisch entwickeln und umsetzen zu können. Das bedeutet aber eben auch, dass Digitalisierung Einzug halten muss, auch in die Lehrinhalte, und zwar für alle Studiengänge, weil wir müssen die kommenden Generationen ganz einfach fit für die neuen Aufgaben machen. Und das ist also, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man nicht nur die Rahmenbedingungen hier vor Ort schafft, sondern dass eben auch inhaltlich an dieser Stelle etwas passiert. Und das bedeutet letztendlich auch, Beispiel wirken, dass man das natürlich auch in der Verwaltung dann umsetzt. Mhm. Die ganzen Themen, ja, die mit Digitalisierung hier zu tun haben. Und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Luft an der Stelle.
Gibt es einen strategischen Ansatz, weil die Inhalte sind ja pro Lehrfach relativ sehr verschieden? Geht man da irgendwie strukturell vor? Oder?
Also inhaltlich ist es natürlich so, dass wir immer die Freiheit von Lehre und Forschung haben und ich jetzt relativ schwer jemanden vorschreiben kann, was die Inhalte sind. Ich glaube, das muss der Lernende ganz einfach auch selbst erkennen. Wo sind da die Potenziale? Welche aktuellen Entwicklungen kann ich in meine Lehrveranstaltung hiermit aufnehmen? um sie dann zu vermitteln. Was kann ich vielleicht auch in praktischen Ansätzen umsetzen? Das ist ja auch etwas, was diese Hochschule hier auszeichnet, dass sie sehr praxisnah, sehr praxisorientiert ist. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass die Lehrenden das also auch sehr gut durchführen werden. Und wir werden natürlich ganz klar auch, wenn es jetzt neue Professuren ausgeschrieben werden, auch ganz klar eben auf diese Aspekte mit hinweisen, dass wir da also auch in die Fakultäten reingehen und sagen, das ist uns als Hochschulleitung hier wichtig und das möchte bitte in ein Anforderungsprofil für eine neue Professur mit hineingenommen werden.
Sie haben schon angesprochen, ein wesentlicher Faktor von der HTW ist natürlich die Annäherung, das Netzwerk mit der freien Marktwirtschaft. Schätzen Sie das so ein, dass man da auf einem guten Status ist oder gibt es da noch Verbesserungspotenziale, was so Netzwerk betrifft? Und bringen Sie eventuell auch Kontakte mit von Ihren vorherigen Stationen?
Also ich glaube, die HTW Dresden ist jetzt momentan schon im relativ großen, breit gefächerten Netzwerk mit der regionalen Wirtschaft, mit den Wirtschaftsverbänden, mit den Kammern, die also hier eine Rolle spielen, auch mit den Kommunen sehr, sehr gut unterwegs. Aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie auf diesem Status stehen bleiben möchte, sondern es gilt natürlich immer auch neue interessante Partner zu akquirieren, nicht nur für die Lehre, dass man vielleicht auch mal sich Input aus der Industrie direkt an die Hochschule holt, sondern auch für Forschungsprojekte, denn wir betreiben ja an unserer Hochschule nicht nur Lehre, sondern es wird auch Forschung, Entwicklung, es wird Wissens- und Technologietransfer betrieben und dazu brauchen wir natürlich auch immer diese wirtschaftlichen Partner und Dresden bietet dafür natürlich ein unheimlich attraktives Umfeld, weil wir sehr innovative Unternehmen hier vor Ort haben. Wir haben außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, mit denen wir als HTW Dresden noch viel stärker auch in die Kooperation hineinkommen möchten. Und meine letzten Stationen lagen im Süden von Brandenburg. Dorthin habe ich natürlich auch sehr gute Beziehungen, auch bei wirtschaftlichen Partnern, natürlich auch zu den dortigen Universitäten und Hochschulen. Und diese gilt es natürlich jetzt auch weiter auszubauen. Und mir ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir hier in Sachsen innerhalb der Hochschullandschaft auch gut zusammenarbeiten, dass wir uns inhaltlich, administrativ auch austauschen und hier gemeinsam vorankommen.
Sie waren ja, weil Sie es angesprochen haben, an der Hochschule Lausitz als Vizepräsidentin für Wissens- und Technologietransfer tätig.
Da muss ich jetzt mal korrigieren, ich war an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg als Vizepräsidentin. Die ist nämlich, die Hochschule Lausitz ist mal mit der BTU Cottbus vereinigt worden. Die Fusion ist natürlich nicht völlig geräuschlos abgelaufen, das kann man sich sehr gut vorstellen. Das heißt also mit Transformationsprozessen, mit Change Management und so weiter bin ich also hier ganz gut auch unterwegs gewesen. Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg ist eine technische Universität, also mit ganz ähnlichen, mit einer ähnlichen Ausrichtung auch wie die HTW Dresden, was die Ausbildung in den Ingenieur- und den Naturwissenschaften, in den Wirtschaftswissenschaften beispielsweise anbetrifft. Und ich denke doch, dass ich Erfahrungen, die ich dort sammeln konnte, auf jeden Fall hier mit einbringen möchte. Vor allen Dingen auch im Bereich Wissens- und Technologietransfer, einfach diese Fragestellung, wie transferiert man in idealer Weise Ergebnisse der Forschung in die Entwicklung, in die wirtschaftliche Umsetzung, wie kann man diese Wege, die da teilweise sehr lang und sehr komplex sind, wie kann man die vielleicht auch verkürzen, vereinfachen, indem also sozusagen von hochschulischer Seite und auch von der wirtschaftlichen Seite daran gewirkt wird.
Hatten Sie denn die Möglichkeit, mit Ihrem Vorgänger Professor Stenzel sich noch auszutauschen und inwieweit sehen Sie Ihre Amtschaft als ja, in dieser Tradition und wo setzen Sie neue Akzente?
Ja, selbstverständlich habe ich mich mit Herrn Stenzel ausgetauscht. Also auch vor meinem Amtsantritt hier haben wir sehr viele Gespräche geführt. Er hat mich in viele Prozesse hier an der HTW Dresden eingeführt. Herr Stenzel ist ein ganz erfahrener Rektor. Er hat ja dieses Amt hier auch 8 Jahre inne gehabt. Ich habe mich hier beworben, weil die HTW Dresden für mich natürlich jetzt eine ganz attraktive Hochschule ist. Sie wird vielleicht nicht ganz so deutlich gesehen wie die TU Dresden. Die hat natürlich auch international nochmal eine völlig andere Strahlkraft. Auf der anderen Seite ist so eine kleine Hochschule natürlich auch viel wendiger, kann viel agiler unterwegs sein, kann also auf gesellschaftliche Änderungen, auf wirtschaftliche Änderungen auch viel schneller agieren, als eine große Universität kann. Und das möchte ich eigentlich auch hier umsetzen. Ja, ich möchte die Menschen mitnehmen, sich ja, neuen Ideen auch hinzugeben, zukunftsorientiert zu denken, aber eben auch sehr viel stärker noch fachübergreifend zu denken, nicht so stark in Fakultäten, das ist jetzt meine Fakultät und da fühle ich mich zu Hause, sondern auch mal wirklich sehr viel stärker nach rechts und nach links schauen. Das möchte ich eigentlich auch erreichen, dass sich also auch die Fakultäten auch fachlich untereinander viel stärker vernetzen. Und ich sage mal, vorhin das Thema Digitalisierung angesprochen, das ist eigentlich nur natürlich, ja, dass man da auch gegenseitig aus der Erfahrung schöpft, dass man Erkenntnisse also an der Stelle dann auch weitergibt. Und ich habe das Gefühl, dass also die Dekane, mit denen ich jetzt hier zusammenarbeite, da also durchaus auch mit an einem Strang ziehen. Und da bin ich also recht optimistisch, dass das auch passieren kann.
Also die Akteure an den Fakultäten, denken Sie, dass die da mit auf den Zug aufspringen?
Ja, ich hoffe, dass es mir gelingt. Ob es immer 100% gelingt, ich glaube, das wäre zu positiv gedacht, aber wenn ein Großteil der Professorinnen und Professoren auf den Weg hier mitgenommen werden kann, dann wäre das, glaube ich, schon ein ganz gutes Ergebnis, was wir erreichen können. Und wie gesagt, ich setze auch sehr darauf, neu berufene Professorinnen und Professoren dann also hier auch mit gleich von vornherein auf den Weg mitzunehmen. Mhm.
Weil Sie es auch angesprochen haben, sehen Sie einen kleinen Nachteil, was so die Forschungsergebnisse und den Widerhall der Forschungsergebnisse hier an der HTW betrifft, bezüglich des Wissenschaftsdiskurses generell, auch vielleicht im Vergleich zur TU Dresden? Oder finden Sie schon Gehör?
Ich glaube, wir haben einen etwas anderen Anspruch als eine TU Dresden. Ja, Universitäten sind traditionell sehr viel stärker grundlagenorientiert. Fachhochschulen sind vor 50 Jahren gegründet worden, sagen wir mal, mit einem sehr starken Ausbildungsfokus, gar nicht so sehr, also Lehrfokus, gar nicht so sehr mit der Forschung in Auseinandersetzung. Hier hat sich, sagen wir mal, in den letzten 20, 30 Jahren ein ganz deutlicher, kann man schon sagen, einen Paradigmenwechsel vollzogen. Es ist aus meiner Sicht unerlässlich, wenn man gute Lehre, sehr gute Lehre machen möchte. Das kann man nur, wenn man wirklich auch aus der eigenen Erfahrung berichtet, indem man die Studierenden mit auf diesen Weg der Entwicklung eines eigenen Forschungsergebnisses, der Bearbeitung von Projekten und so weiter mitnimmt. Insofern ist für mich Forschung an einer Fachhochschule etwas ganz Essentielles. Diese Forschung ist natürlich aber in Teilen anders ausgerichtet als an einer Universität. Wir haben auch eine ganz andere Ausstattung, sowohl eine andere apparative wie auch eine andere finanzielle Ausstattung. Damit muss man natürlich auch klarkommen. Trotzdem möchte ich immer die Kollegen motivieren, auch Drittmittelprojekte einzuwerben, Gelder an die Hochschule zu holen, um also hier auch eine interessante Forschung zu betreiben. Natürlich zum einen für die Lehre, zum anderen aber auch für die eigene Reputation, dass man also auch die Merkmale der Hochschule im Bereich der Forschung sehr viel deutlicher noch herausstreichen kann.
Ein Projekt, was Sie wahrscheinlich in Ihrer Amtszeit auch begleiten wird, ist der Bau des neuen Lehr- und Laborgebäudes. Wie ist da der Baufortschritt gediehen derzeit und was für Potenziale eröffnen sich für die Hochschule dadurch?
Ja, das neue Gebäude, was sozusagen jetzt hier auf der Rückseite dieses Gebäudes entsteht, das ist natürlich erstmal eine richtig tolle Geschichte, dass hier nochmal Räume geschaffen werden. Das zeigt natürlich auch, ich sag mal, das Vertrauen des Freistaates Sachsen in diese Hochschule. Man ist bereit, hier zu investieren. Man sieht hier Potenzial, man sieht eine Zukunftsfähigkeit. Und das Gebäude wird ja inhaltlich ein Stückchen auch heterogen aufgebaut sein. Es wird Mitarbeiterbüros enthalten, es wird Laboratorien enthalten. Und das ist immer, und natürlich das Ganze auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist natürlich immer von enormem Vorteil für eine Hochschule, dass wir also dann auch von diesen Investitionen, die der Freistaat hier tätigt, letztendlich auch profitieren können. Und es verbessert natürlich die Lehrbedingungen, es verbessert die Arbeits- und es verbessert auch die Forschungsbedingungen. Das ist eigentlich das, was ich mir von diesem Gebäude ganz stark wünsche. Das ist auch eine Strahlkraft für die gesamte Hochschule, auch für diese Region hier entfaltet. Und vom Baufortschritt her, Sie dürfen nachher mal hinten in die Baugrube reinschauen. In der Grube wächst inzwischen etwas. Ja, das heißt also, man geht jetzt schon in die Hochbauphase hinein.
Also man ist im Zeitplan.
Ohne dass ich das jetzt ganz genau weiß, weil das liegt nicht in der Verantwortung der Hochschule, sondern das ist beim Sächsischen Immobilien- und Baumanagement angesiedelt. Da müssen Sie dort genau nachfragen, bin ich jetzt gerade nicht so informiert.
Okay. Vielleicht noch ein abschließendes Wort zu den Studierenden. Ja, viele sind auch, das hat man gar nicht vielleicht so unbedingt immer auf dem Schirm, auch ein bisschen in der Notlage, weil man sich natürlich auch als Studierender finanziell absichern muss durch Nebenjobs. Viele können nie auf BAföG vertrauen. Mhm. Da hat die HTW bzw. der Studentinnen- und Studentenrat einen Nothilfefonds eingerichtet. Wird der angenommen?
Also über die genauen Zahlen müssen Sie natürlich den Stura selbst befragen. Also ich finde diese Initiative des Stura sehr gut. Ja, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, ich selbst auch, unterstützen das natürlich, also auch nicht nur gedanklich, sondern auch mit einer entsprechenden Spende dort rein. Wir sind uns der Notlage sehr vieler Studierende und Studierenden an dieser Stelle durchaus bewusst und versuchen natürlich jetzt also da auch an der einen oder anderen Stelle mit Unterstützung zu geben.
Mhm. Dann wünsche ich Ihnen viel Kraft jetzt für die kommenden Projekte und dass es eventuell in nicht allzu ferner Zukunft auch wieder Präsenzveranstaltungen geben kann hier an der HTW und generell viel Erfolg bei Ihrer Amtschaft.
Ja, also ganz vielen Dank. Vielen Dank für das angenehme Gespräch und Sie nehmen mir, sagen wir mal, meine Schlussworte aus dem Mund. Ich würde mich sehr freuen, hier bald wieder ein besser gefülltes Gebäude zu sehen, zu merken, dass man also hier mit vielen jungen Menschen eigentlich zu tun hat, die jetzt ja gerade eher zu Hause bleiben müssen. Aber wir werden sehen, was da die Zukunft bringt. Aber ich bin optimistisch, dass das eines Tages passieren wird. Vielen Dank.